Die meisten von uns, liebe Geschwister, haben ja einen Orientierungsbrief bekommen und noch ein kleines Prospekt. Ziel unserer Zusammenkunft: Silberkönig. Großartiger Name. Leider gehört der Silberkönig hier zum Ort der Bleibach. Da mir diese Tatsache mich gleich im ersten Augenblick mächtig gestört hat, dass der Silberkönig hier ausgerechnet in Bleibach liegen muss. Warum? Werden wir heute Abend hören. Das war gerade das gegebene Thema als erste Versammlung, Begrüßungsversammlung. Eine Orientierung wieder aus unserem wunderbaren Gotteswort. Ja, ich kann nichts dafür. Es ist nun so, die man kaum irgendwo hört. Was haben die Metalle für eine Bedeutung in der Schrift? Mit Nachdruck, was haben die Metalle für eine Bedeutung im Worte Gottes? Eine erste Orientierung, was Blei bedeutet, in Zacharia 5. Zacharia 5, in den Versen 7 und 8. Es handelt sich in Zacharia 5, Vers 1, um die Gerichtsvollzüge im tausendjährigen Reich. Täglich. Wir wollen hier nicht stehen bleiben. Und diese Rolle, Gerichtsrolle, die geht von Zion aus, von Jerusalem. Und jetzt haben wir lesen von Vers 5 an, und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir: Hebe doch deine Augen auf und sieh, was ist dieses, das da hervorkommt? Und ich sprach: Was ist es? Und er sprach: Dies ist ein Epha, also ein großes Hohlmaßgefäß. Dies ist ein Epha, das hervorkommt. Und er sprach: Solches ist ihr Aussehen im ganzen Lande, nämlich, und siehe, eine Scheibe von Blei wurde aufgehoben. Und da war ein Weib, welches inmitten des Ephas saß. Und er sprach: Dies ist die Gesetzlosigkeit im ganzen Lande. In welchem Zusammenhang also finden wir diese Stelle? Bleischeibe bedeutet Gesetzlosigkeit. Im ganzen Lande, damals in Israel oder in Zukunft, Zustände unmittelbar vor den 1000 Jahren. Und siehe, eine Scheibe von Blei wurde aufgehoben. Und da war ein Weib, welches inmitten des Epha saß, und er sprach: Dies ist die Gesetzlosigkeit. Und er warf sie in das Epha hinein, das Weib, und das Bleigewicht auf dessen Mündung. Gleichzeitig Gericht über die Gesetzlosigkeit. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da kamen zwei Weiber hervor, und Wind war in ihren Flügeln, und sie hatten Flügel wie die Flügel des Storches, und sie hoben das Ephah empor zwischen Erde und Himmel, und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wohin bringen diese das Ephah? Und er sprach zu mir, um ihm ein Haus zu bauen im Lande Sinear. Und ist dieses aufgerichtet, so wird es daselbst auf seine Stelle niedergesetzt werden. Es sind die Zustände vor dem tausendjährigen Reich, hier in den verlesenen Versen beschrieben. Im ganzen Lande die Gesetzlosigkeit als Weib, Israel vorerst. Und natürlich das hebräische Wort für Land kann auch die ganze Erde bezeichnet werden, und so ist es heute. Gesetzlosigkeit über die ganze Erde. Also Blei, Metall, das die Gesetzlosigkeit bedeutet, und das Weib, das unter dem Bleiverschluss eingeschlossen ist, ist jetzt, ja, zum Beispiel, wie ist zur Hure geworden, die geliebte Stadt und so weiter, oder die Tochter Zion, die Jungfrau Jerusalem. Und was lehrt uns nun schon die Natur? Blei. Die fast unverständliche Tatsache im Ablauf der chemischen, physikalischen Prozesse in der Schöpfung unseres Gottes. Blei ist für alle strahlenden Elemente heute, wenn sie sich ausgestrahlt haben, also zu Ende gekommen sind mit ihrer Strahlkraft, kann es irgendein Element, ein Atom sein, Art sein, alles endet in Blei. Rückstand, Blei. Stimmt das, dass die Gesetzlosigkeit eines Tages überhand nehmen wird? Über die ganze Erde? Ja. Ehemalige Strahlkräfte, kosmische Strahlen, Gammastrahlen, Röntgenstrahlen. Wenn die sich ausgestrahlt haben, ist ein Rest da, Blei. Und was hat nun Blei für Eigenschaften in Bezug auf Strahlkräfte? Nichts mehr fähig, selber zu strahlen, aber das Gegenteil ist jetzt der Fall. Alle noch strahlenden Strahlen werden von Blei nicht mehr durchgelassen. Das heißt, wenn die Gesetzlosigkeit auf unserer Erde das letzte Stadium erreicht hat, oder jetzt schon die Gesetzlosigkeit da ist, Blei geworden ist, dann können auch die Strahlen der Gnade Gottes nicht mehr durchdringen. Blei. Also, und was ist typisch am Blei, was jedes Kind weiß? Ist leicht oder schwer? Aber nicht schwer an Herrlichkeit, sondern eben schwer an Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit. Ein ungeheures Schwergewicht an Händen und Füßen aller Menschen, soweit sie nicht in Christo Jesu sind. Zweiten Mose 15, Vers 10. Wir haben gesagt, wir fragen die Schrift. Zweiten Mose 15, Vers 10. Pharao mit seinem Heer und durch das Meer umgekommen, und da lesen wir in Vers 10, du hauchtest mit deinem Odem, Das Meer bedeckte sie, sie sanken unter wie Blei in die gewaltigen Wasser. Stimmt's hier? Ja. Damals der Erzfeind Israels. Bevor wir diese Gerichtsphase verlassen und hier auch das Blei finden, die Worte Gottes, den Vergleich mit Blei, wollen wir noch daran denken, was Gott am Herzen dieses Pharao noch fertiggebracht hat, als die letzte 10. Plage durchgeführt wurde, dass alle Erstgeburt in Ägypten starb. Von Menschen, vom Sohn des Pharao bis zum Vieh. Da war Pharao so erschüttert, und als Mose und Aaron wieder vor ihm standen, und er sofort schrie, also sofort, zieht aus und dienet eurem Gott. Und jetzt kommt ein ergreifendes Wort. Und segnet auch mich. Aha. Da hat also dieser letzte Schlag Gottes auf den Erstgeborenen des Pharao und alle Erstgeburt in Ägypten was bewirkt? Einen ersten Ansatz, denn wer ist größer, der gesegnet wird oder derjenige, der segnet? Die Schrift gibt Antwort. Ohne Zweifel ist der, der segnet, größer als der oder das, was gesegnet wird. Also wenn der Pharao den Mose bittet und segnet auch mich, was hat er dann anerkannt? Ja. Euer Gott und ihr seid größer als ich und ich kapituliere. Und segnet auch mich. Ja. Das war ein erster Ansatz zum Guten im Herzen des Pharao. Sein erwachender Widerspruch in 13. hat dann da dieses Bleigewicht des Pharao ihn treffen lassen. Ist zum Gericht geworden. 4. Mose 31, 22 kommt eine eigenartige Verfügung. 4. Mose 31, 22. Eine Bestimmung für Israel, wenn Israel Krieg geführt hat. Und Eleazar, der Priester, sprach zu den Kriegsleuten, die in den Streit gezogen waren, dies ist die Satzung des Gesetzes, das Jehova dem Mose geboten hat. Nämlich, nur das Gold und das Silber, das Erz, das Eisen, das Zinn und das Blei. Alles, was das Feuer verträgt, sollt ihr durchs Feuer gehen lassen. Und es wird rein sein. Nur soll es mit dem Wasser der Reinigung entsündigt werden. Also gewaltige Vorschriften. Aber was uns jetzt da interessiert, wir haben die Kriegsleute, für sie ist noch befohlen, Vers 19 oder lesen wir nur gerade Vers 20, und alle Kleider und alles Gerät von Fell und alle Arbeit von Ziegenhaar und alles Gerät von Holz sollt ihr entzündigen. Aber nun, alles, was das Feuer erträgt, muss durch Feuer gereinigt werden. Und das wird jetzt aufgezählt. Das Gold, das Silber, das Erz, das Eisen, das Zinn und das Blei. Jetzt dürfen wir wieder fragen oder uns an das Wort des Apostels Paulus erinnern, wo er schreibt, lehrt euch nicht schon die Natur also. Ja, was lehrt uns hier die Natur? Das sind wissenschaftliche Untersuchungen vollzogen worden, die ergaben. Ja. Na, ich sag's gerade, dass der Vergleich vor uns steht? Genau die Reihenfolge der Metalle, von Gold beginnend und mit Blei enden, nicht? Merken wir etwas? Ist Gold etwas Besseres als Blei? Nicht? Genau das Gegenstück. Nachher kommt da gleich Silber. Diese Reihenfolge hier, vom Gold bis Blei, entspricht genau der Reihenfolge, erschreckt jetzt nicht, des Planetenabstandes von der Sonne. Sonne, ja, Merkur, Venus, Erde, Jupiter, Saturn und Mars, ja. Erde, Mars, Jupiter, Saturn. So. Saturn, Blei. Wieso? Die Untersuchungen sind folgende. Es wurde festgestellt, wenn die genannten Metalle eben im Feuer geschmolzen sind, flüssig geworden sind. Und jetzt geschieht am Sternhimmel eine der Bedeckungen, zum Beispiel, dass eine Sonnenfinsternis, dann bedeckt der Mond die Sonne. Nicht? So. Und dann geschieht auf der Erde, ist sichtbar, dass Silber, Mond ist hier, nicht? Der zudeckt. Halt, nein, umgekehrt. Der Mond steckt die Sonne zu. Jetzt ist Gold geschmolzen, flüssig. In der Zeitspanne, sagen wir auch nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo die Sonne durch den Mond zugedeckt ist, hören die chemischen, physikalischen Gesetze aufzuwirken im Gold, wenn die Sonne zugedeckt ist. Und wenn der Mond zugedeckt ist, dann ist Mondfinsternis durch die Erde zugedeckt, ja, dann ist das Silber da und das Quecksilber. Dann haben wir nach Sonne, Gold und Silber das Erz. Jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Mit Erz wissen wir nicht viel zu machen, also Kupfererz können wir uns mal vorstellen. Erz entspricht der Venus. Eisen dem Mars, Zinn dem Jupiter, Blei dem Saturn. Also wenn diese Planeten zugedeckt werden, dann ist das, jetzt müssen wir sagen, das ihm auf der Erde zugeteilte Metall wird so lange wirkungslos in den naturgegebenen Wirkungen sonst, solange der ihm zu dem Metall zugeteilte Stern oder Planet zugedeckt ist, nicht seine Strahlen auf die Erde mehr senden kann. So. Ja, liebe Geschwister, das Letztere ist jetzt das, was die Natur uns lehrt. Tatsachen. Und was sagt die Schrift? Ja, bitte. Was sagt denn diese Stelle aus? Sonne, also, nein, diese Stelle hat die Metalle, Gold, Silber, Sonne und Mond. Erz, also ja, Silber, nein, Merkur, Entschuldigung. Und Erz ist Venus, Eisen, Mars, Zinn, Jupiter und Blei, Saturn. Es ist also genau hier die Reihenfolge in den Metallen, wie die Reihenfolge der Planeten von der Sonne im Abstand. Also der Saturn ist von den sichtbaren fünf Planeten der Sonne am entfernteste. Und jetzt? Uns interessiert ja jetzt Blei, aber nehmen wir ein Beispiel, nämlich Erz, heraus. Warum? Erz heißt, wer kann sagen, wie heißt Erz im Hebräischen? Nur ein Taf hinten angehängt an. Bitte?
Ja. Na, ja, jetzt Moment mal.
Ja.
Wie das Erz im Hebräischen heißt.
Ja, ja.
Also das Erz selbst oder die Bedeutung?
Das Erz selbst. Ah ja, das hast du mir ja immer erklärt. Oder
ich habe zu viel Pioleter da oben.
So.
Im Deutschen ist es Bronze.
Bitte?
Ja, aber im Deutschen ist es Bronze.
Das hatte mit
Nachbarn. Bronze, ja.
Das hat mit Nachbarn zu tun, ja.
Ja. Aha, aha, jetzt hören wir es.
Aber das ist ja
Bronze. Ja, vielleicht weiß jemand von uns, was Schlange heißt. Nachasch.
Oder das Böse, das Negative.
Also,
Schiach ist das Gegenteilige.
Nachasch heißt Schlange. Und jetzt setzt der Geist Gottes an das Wort Schlange im Hebräischen, Nachasch, nur noch den letzten 22. Buchstaben an den Schwanz der Schlange. Und jetzt heißt das Wort Erz. Gibt es irgendwo ein Wort über eine eherne Schlange oder eine Schlange von Erz? Hören wir einmal den hebräischen Ausdruck. Mose, erstelle eine Nechesh, Nechesh, nur den letzten Buchstaben, den 22. hebräischen Alphabet, bedeutet Golgatha. Den zur Sünde gemachten Heiligen Gottes am Kreuz, stimmt's, gleich wie Mose die Nechesh an der Wüste erhöhte, nicht? Also muss des Menschen Sohn erhöht werden, nämlich zur Sünde, zur Schlange gemacht werden. So. Also, Erz ist also was? Die nicht nur zunichte gemachte Schlange, sondern die in Erz verwandelte Schlange. Und was ist Erz jetzt? Das waren ja im Vorhof, nicht? Metall für den Altar, Darstellung der Liebe Gottes und so weiter. Die Füße vom Vorhof, alles Erz. Und was ist jetzt alles Erz? Nicht? So. Also, warum habe ich gesagt, Gott hängt nur an den Schwanz der Schlange, nicht? Nechesh. Ein Taf setzt an den Schwanz der Schlange den Gekreuzigten, was heißt das? So wie Mose seine Schlange wo ergriffen hat? Sein Stab, der zur Schlange geworden ist vor dem Pharao.
Am Ende.
Am Ende, nicht? So. Und was hat der Mose jetzt in seiner Hand? Nicht nur wieder seinen Stab, sondern seine Schlange hat ja alle Schlangen der Ägypter gefressen, verschlungen. Also was hat Mose jetzt in seinem Stab? Alle Zauber und Finsternismächte Ägyptens. Das ist der Schwanz der Schlange, der jetzt ergriffen worden ist. So hat Gott in Christo den Satan überwunden, zunichte gemacht. Und als er triumphierte über den Heiligen Gottes, merkte er zu spät, dass er vollständig besiegt war. Also diese Reihenfolge Gold, Silber, Erz, Eisen, Zinn, Blei.
Die ersten vier sind da auf dem Standbild.
Die ersten vier?
Die ersten vier. Gold, ja. Silber.
Aha.
Und so weiter ist im Standbild Daniel 2 aufgenommen.
Daniel 2?
Ja. Im Danielschen Standbild. Standbild, weißt du.
Ach so.
Das Haupt aus Gold.
Jawohl. Also merken wir, wie die Metalle in unserer Schrift gewaltige Ordnungen haben, und zwar nicht einmal so und einmal so und einmal ganz anders, sondern was die Schrift einmal sagt, Blei ist Gesetzlosigkeit. Dann ist überall, wo Blei vorkommt, in irgendeiner Beziehung, immer wunderbar, von allen Seiten beleuchtet, Gesetzlosigkeit. Da wäre natürlich jetzt sehr viel zu sagen, aber wir lesen weiter in unserem Gotteswort. Hesekiel 27, Vers 12. Hier wird die große Stadt Tyrus mit einem gewaltigen Meerschiff, mit einem Ozeanriesen verglichen. Die Stadt Tyrus. Und wen der König von Tyrus als Modell darstellt, haben wir gelernt. Keine geringeren als Satan. Wie Satan geschaffen wurde als schirmender gesalbter Cherub. Und dann wegen seiner Schönheit und wegen seiner Erstlingsgeschöpfesherrlichkeit sich überhoben hat und gefallen ist. Und das kommt ja dann in Hesekiel 28 zur Geltung. Aber hier lesen wir Hesekiel 27, 12. Ende 11. Sie machten deine Schönheit vollkommen. Die Handelsstadt. Tarsis trieb Handel mit dir wegen der Menge von allerlei Gütern. Mit Silber, was fehlt? Gold fehlt dir. Mit Silber, Eisen, Zinn und Blei bezahlten sie deinen Absatz. Ich darf nur noch mal darauf hinweisen, die Übereinstimmung mit den Planeten. Planeten stellen ja Engelfürsten dar, die Gott zu Göttern und zu Söhnen des Höchsten erhoben hat. Und wie die nun über die Erde herrschen, also die, diese himmlischen Engelmajestäten, die durch die Planeten dargestellt sind, von Gott sichtbar gemacht worden sind. Was geschieht am sichtbaren Sternhimmel, ist genau das, was dahinter in den Vorgängen zwischen diesen höchsten oder hohen Majestäten, die über die Erde herrschen mit ihren Heeren, dann geschieht. Hier Silber, Eisen, Zinn, Blei. Es fehlen Gold und Erz. Also, was sagst du? Oder wer hat es gesagt? Erz, anderer Ausdruck?
Bronze.
Bronze. Ja. Erz. Dann Hesekiel, da sind wir jetzt gerade dran gewesen. Ja, Hesekiel 22, 18 bis 22. Jetzt wird schwerwiegend für unser geliebtes Israel. Hesekiel 22, 18. Und das Wort Jehovas geschah zu mir, Hesekiel. Also, Menschensohn. Das Wort Menschensohn kommt im Propheten Hesekiel genau 100-mal vor. Das sagt uns, dass Hesekiel ein Vorbild ist, ein Modell oder ein Schattenriss von Jesus Christus als des Menschensohn. Alles, was hier jetzt das Wort Gottes an diesen Menschen Hesekiel immer nennt, Menschensohn, tue das und das, höre, was ich dir sage, ist immer letzten Endes auf der höchsten Ebene ein Wort Gottes des Vaters an seinen Sohn, des Menschen Sohn. So gewaltig sind werden diese Aussprüche auf einmal vor uns. Du, Menschensohn, willst du richten? Willst du richten die Stadt der Blutschuld, Jerusalem? So tue ihr kund alle ihre Gräuel und sprich, so spricht der Herr Jehova. Halt.
22.
Ja, ich habe jetzt die ersten Verse zuerst vorgenommen. Statt die Blut vergießt in ihrer Mitte, damit ihre Zeit komme und welche sich Götzen macht, um sich zu verunreinigen, und so weiter. Und jetzt Vers 18. Menschensohn, das Haus Israel ist mir zu Schlacken geworden. Sie alle sind Erz und Zinn und Eisen und Blei. Und zwar, die Gott in den Schmelzofen geworfen hat, aber was geschieht? Im Schmelzofen. Silberschlacken sind sie geworden. Also nicht etwa was? Geläutertes Silber, nicht? Das wäre ja normal. Silberschlacken sind sie geworden. Darum, so spricht der Herr, das heißt, die anderen Metalle, mit denen Israel hier verglichen wird, nämlich Erz, Zinn, Eisen, Blei, da sind sie geworden wie die Nationen, die durch diese Metalle dargestellt worden sind. Aber Blei, werden wir sehen, bei ihnen das Tiefste, der tiefste Fall. Darum, so spricht der Herr, Jehova, weil ihr alle zu Schlacken geworden seid, darum siehe, werde ich euch in Jerusalem sammeln, zusammentun. Wie man Silber und Erz und Eisen und Blei und Zinn in einen Schmelzofen zusammentut, um Feuer darüber anzublasen zum Schmelzen, also werde ich euch in meinem Zorn und in meinem Grimm zusammentun und euch hineinlegen und schmelzen. Und ich werde euch sammeln und das Feuer meines Grimms über euch anblasen, dass ihr in Jerusalem geschmolzen werdet. Wie Silber im Ofen geschmolzen wird, also werdet ihr in Jerusalem geschmolzen werden, und ihr werdet wissen, dass ich, Jehova, meinen Grimm über euch ausgegossen habe. Also, eigenartige Vergleiche, wieder die bekannten jetzt und genannten Metalle und eben letzte Endphase all dieses vergeblichen Schmelzen ist Silberschlacke. Nur noch Schlacke. Ein schweres Wort. Wir kommen dieser Tage vielleicht daran zu sehen, wo dieses Wort zeitlich hingehört. Ne? Dieses schwere Gerichtswort zeitlich hingehört. Dann haben wir Jeremia 6, 29. Jeremia 6, 29. Vers 28. Allesamt sind sie die Widerspenstigsten der Widerspenstigen. Oh. Wir wissen, was es heißt, König der Könige. Ne? Maximum. die Widerspenstigsten der Widerspenstigen. Sie gehen als Verleumder umher, sie sind Erz und Eisen. Sie handeln verderbt allesamt. Deshalb lesen wir an einer anderen Stelle: Ich habe euren Himmel über euch zu Erz gemacht und habe euren Himmel über euch zu Eisen gemacht. Bitte, Standbild des Daniel, was ist? Was ist das unterste Metall, Füße und Zehen, Eisen, nicht? Und das sind die Geistwesen um die Erde herum, nicht? Es geht da bis zum Thron Gottes hinauf, Gold, so. Und Erz, in die nächste Phase im Weltall, werden wir hier noch verstehen lernen, und diese Mächte beherrschen oder sind nun eingebrochen in Israel. Sie sind Erz und Eisen. Sie handeln verderbt allesamt. Versenkt vom Feuer ist der Blasebalg, also sogar das Gerichtsmittel der Blasebalg. Ne? So ist die Feuerglut des Gerichtes gewaltig. Zu Ende ist das Blei untergehen, das Blei, welches zugesetzt wird, um die Masse in Fluss zu bringen. Nicht? Um das Schmelzen der anderen Metalle noch zu fördern, nicht? Blei. Also, das heißt, die Gesetzlosigkeit dient dann noch dazu, um das Gerichtsfeuer Gottes noch wirksamer zu machen. Ganz gewaltige Aussagen. Aber wenn wir da lesen dürfen, zu Ende ist das Blei. Warum habe ich gesagt, warum, wenn wir da lesen dürfen? Zu Ende ist das Blei. Da sage ich Gott sei Dank. So dürfen wir überall, genau wie geschrieben steht, lesen und glauben. Es kommt ein Moment, und den lesen wir in Offenbarung 15, wenn die sieben Zornschalen alle ausgegossen sind, dann ist der Grimm des Zornes Gottes vollendet. Zu Ende ist das Blei. Dann kommt siebtens, es kommt etwas Wunderbares, halt vielleicht, nein doch so, Hiob 19, 24. So, wer kennt die Stelle nicht? Auswendig. Hiob 19, 24. Wer die Stelle nicht kennt, der kennt den Bruder Muhl nicht gut. Das haben wir schon so viel mal gelesen und einiges dazu gesagt. Also, Hiob. Ja. Wir lesen gerade 23. Hiob 19. Hiob 19, Vers 23. Oh, dass doch meine Worte, klagt Hiob, aufgeschrieben würden. Wurden sie aufgeschrieben? Erstens. Zweitens. Oh, dass sie in ein Buch gezeichnet würden. Wurde seine Bitte auch erfüllt? Und in was für ein Buch? Es wird immer schöner. Drittens, mit eisernem Griffel. Was heißt das jetzt, Eisen? Ja, bitte. Eisenmaß. Was war denn der Maß bei den Griechen? Ist biblisch richtig. Der Kriegsgott. Eisen bedeutet Krieg in der Schrift. Krieg, Eisen. Was haben denn die Eisenhandlungen für ein Aushängeschild? Ein Kreis und einen schrägen Pfeil. Hab auch schon gesehen. Haushaltungsgeschäfte, Eisenhandlungen. Das ist das Zeichen des Mars. Tatsächlich. Die Luft riecht nach Eisen, schrieb die Neue Zürcher Zeitung so im Juni, Juli 1939. Hat die Neue Zürcher Zeitung richtig gerochen. Die Luft roch nach Eisen. Wie riecht die Luft heute? Also, mit eisernem Griffel, also unbarmherzig, und Blei in den Felsen gehauen. Wer ist denn der Fels? Der Christus. Und mit Blei in den Felsen gehauen, das heißt, auch jetzt wie von Gott geschlagen und von Gott verworfen dargestellt. Und wenn ich zum Gesetzlosen mich hätte machen lassen müssen. Denn Hiob hat die Torheit seiner Freunde auf sich genommen und sich zu ihrer Schuld bekannt. Und deshalb hat Gott ihn angefahren und deshalb sagt Gott zum Sprecher der Freunde am Schluss, Eliphas, wenn ihr von mir etwas wollt, bitte dann meldet euch bei meinem Freund Hiob, wenn der für euch Fürbitte tut, dann ist euch geholfen. Wenn nicht, dann muss ich an euch handeln nach eurer Torheit. Denn ihr habt nicht wohlgefällig von mir gesprochen, wie mein Knecht Hiob. Ja. Die haben Weisheitssprüche Gottes, die sie kannten, genommen, aber als Keulen missbraucht, um damit den schon von Gott geschlagenen Freund Gottes noch mehr zusammenzuschlagen. Das war ihre Torheit. Ja. Denn wer einem der Geringste, der meinen etwas antut, der hat es mir angetan. Nicht? Und was die Freunde dem Hiob angetan haben, das haben sie diesem Felsen angetan. Und jetzt, und ich Hiob, weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er als der Letzte auf der Erde stehen wird und ist nach meiner Haut das Übrige noch zerstört, so werde ich aus meinem Fleische Gott anschauen, welchen ich selbst mir anschauen und den meine Augen sehen werden und kein anderer. Ja. Werden die Augen derer, die wissen, dass ihr Erlöser lebt, den Herrn einmal sehen, wie er ist? Ja, wieso hat das der Hiob damals schon gewusst? Äußerlich wie von Gott geschlagen, dass seine Freunde irre geworden sind an ihm?
Bitte Kassette wenden.
Weil Gott diesem Menschen Hiob schon die Erlösungsherrlichkeit geoffenbart hat, zuvor, ganz wunderbar. Deshalb konnte Gott dem Satan gegenüber erklären, hast du Acht gehabt auf meinen Freund Hiob? Seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden, vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend. Ja. Stimmt's? Ja. Wie steht's denn bei uns? Wir wissen, dass unser Erlöser lebt.
Halleluja!
Oh, so. Sind wir all demnach in den Augen Gottes vollkommen in Christo gemacht? Ja, Amen. Sind wir Gerechtigkeit Gottes geworden? Jawohl. Und jetzt vollkommen gerecht und das Böse meidend. Ja, Meid hat Hiob immer das Böse als Mensch gemieden. Haben wir das Böse immer gemieden?
Bitte. Er hat es aber seinen Freunden nicht mehr angerechnet.
Bitte?
Er hat es aber seinen Freunden nicht mehr angerechnet, der Hiob. Das Böse.
Ja, also der Hiob? Ja, und Gott?
Gott natürlich auch nicht.
Gott sowieso nicht. Ne? Die Liebe Gottes rechnet Böses nicht zu. Und allen Geschöpfen im ganzen Weltall, Gott war in Christo und versöhnte das Weltall, den Kosmos mit sich selber, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Haben wir das auch schon gelesen? Überlesen schon x-mal, aber noch nicht gelesen. Aufgenommen wie Brot und gegessen. Ihnen, nur Gott selber, er allein. So, das Böse meidend, bitte. Unser alter Mensch wurde ja mit Christus gekreuzigt, ist gestorben mit Christus am Kreuz und wurde von Gott begraben. Der existiert nicht mehr. Und da drin ist ein neuer Mensch geschaffen in wahrhaftiger Heiligkeit und Gottes Herrlichkeit. Kann der sündigen, der neue Innere? Warum kann der nicht sündigen? Weil er aus Gott gezeugt und geboren ist, kann er nicht sündigen. Haben wir das auch schon festgehalten? Leben wir darin? So. Also, und das Böse meiden, stimmt's nach unserem neuen inwendigen Menschen. Und sogar nach unserem alten Menschen hat auch der Vater unseren ganzen krummen Weg und Wandel und krummen Pfade auf den Gekreuzigten gelegt und rechnet uns welchen Wandel und welches Weichen vom Bösen zu. Genau das Leben Jesu. Sein Wandel ist unser Wandel. Mary, glaubst du es?
Ja.
Schon lange.
Ja. Darum.
Und seine Handlungen, unsere Handlungen, wunderbar. Und das Letzte, vollkommen gerecht, das Böse meiden, gottesfürchtig, die Gottesfurcht, ist die bei Jesus vollkommen, tadellos, ist bei uns auch uns zugerechnet. Und das Letzte, das Böse meiden. So vollkommen sind, stehen wir unter der Gnade Gottes, aber jetzt weiter. Ja, jetzt kommt Werkzeug der Bauleute, nämlich Senkblei. Senkblei. Jesaja 28, 17. Wir kommen ans Ende unserer Abendstunde. Jesaja 28, 17. Oh, halt. Ah, hab schon. Ha. Da müssen wir noch die zwei, drei Verse vorher lesen, um den Unterschied zwischen Geschöpfen Gottes und dem Schöpfer wahrnehmen zu können, nämlich dieses Volk in Jerusalem spricht, wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht. Ist das eine freche Sprache? Ja. Genau, beim Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit, Höhepunkt der Gesetzlosigkeit. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Zuflucht und geborgen sein. Furchtbar. Wie reagiert nun unser wunderbarer Gott auf solche Frechheiten der Frechheiten von Seiten seiner Geschöpfe und dann noch von Jerusalem. Vers 16, darum so spricht der Herr Jehova, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen, und die Gerechtigkeit zum Senkblei. Soweit. Ah. Wie ist die Reaktion? Ich habe es nicht gewählt. Wie ist die Antwort Gottes auf diese Frechheit? Wie reagiert, wie ist die Haltung Gottes jetzt einer solchen Frechheit gegenüber?
Anschaut.
Anbetungswürdig. Stimmt das mit seiner Herzenshaltung überein, auch den der frechen Gesellschaft hier in Jerusalem, diese Frechheit gar nicht zuzurechnen?
Stimmt diese Haltung mit dieser Haltung überein? Der Herzenshaltung. Was sollen wir hierzu sagen? Am besten gar nichts. Glauben und staunen und dann anbeten können. Und das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zum Senkblei. Ist nicht das Gleiche. Senkblei, das interessiert uns noch. Richtschnur ordnet horizontal, die Baufluchten beim Neubau werden ab mit Schnüren dargestellt. Schnurgerüst, sagen wir. Horizontal, das ist das Recht. Das Recht ordnet horizontal nach Längen und Breiten Abstand des Neubaues zum Nachbar. Von Mensch zu Mensch handelt es sich um Rechtsfragen, von Nachbar zu Nachbar um Rechtsfragen, von Volk zu Volk um Rechtsfragen und erst wann handelt es sich um Gerechtigkeitsfragen? Wenn es um die Frage Gottes des Höchsten geht und den tiefst gefallensten Sünder im Scheol unten. Kommt da etwas von oben herab? Wird da etwas von oben herabgelassen vom Höchsten? Nein, nicht etwas, jemand. Jetzt haben wir Senkblei, ne? Und wie Blei in den Felsen eingehauen. Der Heilige Gottes wird von Vater jetzt als Senkblei herabgelassen, von der höchsten Höhe Gottes hinab bis auf unsere Erde und in unserer Erde noch bis in den Scheol. Hat seine Seele ausgeschüttet ins Totenreich. Bitte? Und was macht, warum lässt der Baumeister, der Senkblei da herab, bis in die Baugrube, das ist der Scheol, bis er guten Grund gefunden habe, hat Gott einen guten Grund gelegt, wo? Unten im Scheol. So. Und jetzt, wo der Grund gelegt ist, Jesus Christus, für die Sünden der ganzen Welt, sich an ihre Stelle gesetzt und alles auf sich genommen und das ganze Schöpfungsall ist frei, rechtgültig frei. Dazu hat Gott auf Golgatha den Grund gelegt, indem er das Senkblei seines Sohnes herabgelassen hat bis in die Baugrube des Totenreiches. So. Jetzt ist das Gesetz befriedigt mit allen Forderungen und allen Flüchen. Und jetzt hat Gott die Rechtsgrundlage gelegt. Alles neu aufzubauen, erst jetzt. Was macht Gott jetzt? Was macht jetzt der Baumeister oder der Maurer mit dem Senkblei? Aha. Jetzt zieht er es immer höher, damit der Neubau richtig im Senkel steht. Senkrecht da ist. Und zwar jetzt, nicht nur, dass alles wieder recht und gut wird, sondern, dass alles jetzt der herrlichen Gerechtigkeit Gottes des Höchsten gegenüber den tiefst gefallenen Sünder im Scheol, nämlich dem da unten rechnet Gott was zu. So sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden, ohne Gesetz, aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, wenn wir Gläubigen in Christo Gesetz und Propheten im Heiligen Geiste lesen, dann haben wir es erst dann richtig gelesen, wenn alles im Alten Testament uns bezeugt, du Arthur Muhl, du bist vollständig ohne mich, ohne diesen Gesetzesforderung, ohne diesen Fluch Gottes Gerechtigkeit geworden. Aber für uns verwandeln sich alle Flüche in die Grundlage der Versöhnung und so weiter, alle Schattenrisse in herrliche Christusherrlichkeiten. Nur noch die Stelle 2. Könige 21, 13, die schlagen wir nicht auf. Da steht der Herr auf einer senkrechten Mauer und zeigt jetzt, wie Israel wieder, bei Israel alles schief und krumm und baufällig geworden ist. Der Herr auf einer senkrechten Mauer. mit einem Senkblei. Das ist unser Herr. Amos 7, Vers 7, wieder der Herr mit einem Senkblei. Und jetzt schließen wir ab. Oder noch den Hinweis. Das schlagen wir noch auf. Apostelgeschichte 28. Halt 27. Apostelgeschichte 27, Vers 27. Als aber die 14. Nacht gekommen war und wir in dem Adriatischen Meere umhertrieben, meinten gegen Mitternacht die Matrosen, dass sich ihnen ein Land nahe. Und als sie das Senkblei ausgeworfen hatten, fanden sie 20 Faden Tiefe. Nachdem sie aber ein wenig weitergefahren waren und das Senkblei wieder ausgeworfen hatten, fanden sie 15 Faden. Was heißt das? Also der Meeresboden steigt, dann wussten sie, oh, ein Land. Wann war das? Um Mitternacht? Wann ist Mitternacht in der Weltgeschichte Gottes? Jetzt dann, wir sind gerade dran ums Jahr 2000, ne? Die Meereskundigen, die wissen, merken was, dass sich Land naht, was heißt das? Dass Israel in sich tritt, Land, ne? Immer mehr. Und dann ein wunderbarer Meerbusen, wo sie strandeten. Und das ganze Schiff, das das Gesetz darstellt, zerschellt. Aber diejenigen, die nicht schwimmen konnten, konnten sich wie retten. Mit Bruchstücken vom Schiff. Das heißt, gerade mit solchen wunderbaren Worten im Gesetz, nicht? Wie wir es lesen können, halten sie sich dran. Ich habe dich je und je geliebt, nicht? Dabei geht das gar nicht mich an, sondern Israel, nicht? Genau gesehen. Und so weiter könnten wir da weiterfahren. Noch einmal das anbetungswürdige Senkblei der Gerechtigkeit. Der Höchste erbarmt sich zuerst des elendesten Verlorenen. So. Neigt sich zu dem. Und da legt er den Grund. Wir sind ja mit Christus begraben worden, unser alter Mensch. Wir waren dabei. So. Könne niemand mehr nach dem Fleisch würde gelten. Wir lesen jetzt abschließend noch für heute Abend. Das, was Paulus, nachdem nun die Stunde gekommen war, was haben wir gelesen? Als aber die 14. Nacht herangekommen war. Was geschieht denn nach dem Gesetz in der 14. Nacht am 14. Abend nach Passa? Nach Neumond, so. Am 14. Abend nach Neumond, ne? Da ist Passa. Was heißt das? Da wird das Lamm geschlachtet. Da hat Jesus mit seinen Jüngern noch das Abendmahl gefeiert. Am 14. Tage ab Neumond, nicht, das heißt nicht im Hebräischen des ersten Monats, sondern ab Neumond. Sonne und Mond bestimmen diese Zeitfestordnungen in Israel. Das lesen wir nur noch. Vers 33, Apostelgeschichte 27. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu nehmen. Was hat Jesus den Jüngern gesagt, als er den Kelch gesegnet hat? Trinket alle daraus. Speise zu nehmen und sprach, heute ist der 14. Tag, bitte, Passa, Abendmahl, dass ihr zuwartend ohne Essen geblieben seid. Also, das war eine Fastenkur, 14 Tage und 40 Nächte, 14 Nächte, indem ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu nehmen. Denn dies gehört zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er dies gesagt und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen, und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Ist das auch eine Feier von Brotbrechen? Auf hoher See, am wievielten Tage? Genau, nach dem Gesetz, wie Jesus es mit seinen Jüngern gehalten hat. Nur hier auf hoher See, unter was für einer, entschuldigt, heiligen Gesellschaft? Was waren denn für Leute auf dem Schiff? Alles ganz fromme wie Paulus, nicht? Wie? Wo sind die Protestanten? Bitte. Kapitän, Steuermann, Hauptmänner, Militär, Kaufleute, Matrosen, Hilfspersonal, Gefangene und dergleichen Sorte Menschen mehr. Von allen Herren Ländern. Und was macht Paulus? Mehr Nationen, aufgewühltes Meer. Brotbrechen auf hoher See. Mit Menschen, die alles andere als würdig wären, an der Feier eines Brotbrechens teilzunehmen. Das ist wieder eine Darstellung der Herrlichkeit der Gnade unseres Gottes. Alles Bitten und Verstehen weit übersteigt. Alle aber gutes Mutes geworden, nahmen auch selbst Speise zu sich. Wir waren aber in dem Schiffe alle Seelen 276. Als sie sich aber mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie den Weizen in das Meer warfen. Oh, schade. Nicht? Schade um den Weizen. Wie? Julius?
Nein.
Was steht, ja, bitte, was steht denn geschrieben?
Was gesät wird, das geht wieder auf. Nur was gesät wird, bringt Frucht.
Ja, aber der wird ja ins Meer geworfen.
Aber die Fische haben doch auch was davon.
Ach so, also die Fische hätten auch was davon bekommen. Gut. Aber noch schöner. Lass dein Brot über die Wasser fahren und nach vielen Tagen wirst du es wiederfinden, aber in ganz anderer, wunderbarer Form. Aha. Ist unser Gott in Verlegenheit, wenn alles schief geht? Ne? Wunderbar. Halleluja, Abend. Also Bleibach, ne? Für heute Abend genug.
Weiteres Band leer.